Meine Geschichte und die Geschichte unserer Familie in den letzten Monaten war so, dass ich euch ein bisschen davon erzählen möchte. Manche von euch wissen, dass es mir im Sommer, als wir auch oft noch hier in Ratzeburg waren, nicht wirklich gut ging. Ich hatte ein paar Fieberschübe, manchmal auch Tage hintereinander, immer mal hoch und dann ging es wieder runter und habe das untersuchen lassen und das haben sie nicht rausgefunden, was das ist, bis nach ein paar Wochen feststand, dass ich wieder eine sogenannte Endokarditis hatte, eine Entzündung im Herzen an den Herzklappen. Und als es dann diagnostiziert war, musste ich dann sofort ins Krankenhaus, bekam hochdosiert Antibiotika. Und da das vor 14 Jahren schon mal eine Erkrankung hatte, ich diese Erkrankung hatte, war ich richtig betroffen. Und als mir das gesagt wurde, ich habe richtig geweint, weil das so nervig ist, so eine Erkrankung, wochenlang Antibiotika zu kriegen, rund um die Uhr. Damals hat es gereicht, dass ich nur diese Antibiotikatherapie hatte. Und diesmal haben sie festgestellt, dass halt die eine Herzklappe so kaputt war am linken Herzen, dass sie ausgewechselt werden musste. Ich war dann 5 Wochen im Krankenhaus. Nach einer Woche hat man die Herzklappe ausgetauscht, richtig mit so einem Schnitt von hier bis da aufgebogen und das Herz stillgelegt. Es ist schon krass, also wenn ich darüber nachdenke. Und nun bin ich medizinisch auch vorgeprägt, weil ich Krankenpfleger, als Ausbildung zum Krankenpfleger habe, lange im Krankenhaus auch tätig war und ich weiß, was da passiert. Und einerseits ist es mir vertraut und ich weiß noch, wie ich in den OP-Saal vorgefahren wurde und dann mit den Anästhesisten rumgeflaxt habe und wusste gleich, merke ich nichts mehr. Das ist schon cool. Also das, was heute möglich ist zu tun und dass es Menschen gibt, die diese Kunstfertigkeit haben, das zu machen, das ist richtig cool. Ich weiß nicht, welchen Beruf du gelernt hast. Gott hat uns beschenkt, mit so einem guten Verstand Dinge herauszufinden. Ja, also die Herzklappe wurde ausgetauscht und mein Bettnachbar ist schon nach einer Woche wieder nach Hause entlassen worden. Der hatte die gleiche Operation wie ich. Und dann war er ein paar Tage zu Hause und danach ist er zu Reha gegangen. Da er aber keine Entzündung hatte, war das möglich. Und bei mir, dadurch, dass diese Keime im Blut waren, musste ich da 4 Wochen noch im Krankenhaus sein. Und das ging doch dann damit einher, dass ich so eine Art Allergie bekommen habe. Die Haut war wie Pergamentpapier. Das war eigentlich richtig unangenehm. Und trotzdem wusste ich mich immer geborgen und sicher, dass da ein Freund bei mir ist. Einige von euch haben für mich gebetet. Danke dafür, haben mich besucht. Das ist so schön, wenn man weiß, man ist nicht alleine. Und dieser Mann, der da so früh entlassen wurde, der ist wohl ganz zügig ins Krankenhaus gekommen. Und dann ging es darum, kann ihm jemand Sachen bringen? Nein, es konnte ihm noch nicht mal jemand Sachen bringen. Also da wurde mir auch deutlich, wie viele Menschen wirklich einsam sind. Ja, dann war ich 3 Wochen zu Hause, nach 5 Wochen Krankenhaus und dann ging es in eine 18-tägige Reha nach St. Peter-Ording und daher ist auch dieses Bild dort. Weiß ich, wer St. Peter-Ording kennt, also all die Bilder, auch die davor, okay, ja, das sind alle von St. Peter-Ording. Wenn ihr genau hinguckt, dann ist da irgendwo auch so ein, hier sind da diese Stelzenhäuser. Und das ist eine besondere Gegend. Und letztlich hat mich diese Gegend auch zu dieser Predigt ermutigt. Das kommt ihr gleich drauf. Ja, dann war ich noch bei dieser Reha. 18 Tage war relativ kurz, wo ich dachte, es war doch mindestens 3 Wochen immer. Nein, es waren nur 18 Tage. Und alles war gut. Auch interessant mal zu sehen, wie geht's den anderen Leuten? Es gibt so viele Menschen, die sind mehrfach erkrankt. Und eigentlich ging es mir dann noch gut. Bei mir war es nur diese Herz-OP, die Herzklappe war neu. Und Angela musste mich immer erinnern, dass das doch auch keine sehr leichte Erkrankung war. Ja, die Therapeuten haben es gut verstanden, so auch durch bestimmte Übungen, Aufbauten mir zu vermitteln, das klappt wieder alles. Also das, man muss ja seinem eigenen Körper auch vertrauen. Und wenn man gesund ist, ist es normal, man kann all das machen, was man sich zu tun wünscht. Und dann Jeko nickt auch. Dann passiert manchmal etwas, wo du merkst, die Kräfte lassen nach und es zwickt hier und das kennen viele von euch, zwickt da, es geht nicht mehr so. Und dann wirst du froh, wenn dir jemand hilft, dass es wieder besser wird. Schön, dankbar. Ich bin so dankbar. Genau. Also dieses Vertrauen in den eigenen Körper, in die eigene Kraft. Und doch ist es ja nur eins. Ja, ich habe das schon erzählt, ich bin dankbar für all das, was ich erlebt habe, auch durch dieses Gesundheitssystem, was wir haben, dass unsere Krankenkassenbeiträge ausreichen, das zu bezahlen. Ob jemand viel einzahlt, weil er viel verdient oder wenig, es ist gut, es tut uns gut und es ist wichtig, dass wir das auch als Segen erkennen. Bin dankbar für die Ärzte und Therapeuten, für die Pflegekräfte, für das Mitleiden meiner Familie. Und dabei sein, dabei bleiben, auch der Freunde und Gebete von Leuten, die mich gestärkt haben. Genau. Und bei all dem war in mir immer dieser Friede, Gott kümmert sich. Dieses Bild, als ich herfuhr, habe ich nochmal gedacht, ja, das kann auch ein Bild sein zum Abschied nehmen. Bevor ich operiert wurde, haben Angela und ich auch drüber gesprochen, was ist denn, wenn ich nicht wieder aufwache? Natürlich passiert das nie, denkt man. Ja, ein Flugzeug stürzt ja auch kaum ab, oder? Verlassen wir uns auch, dass es trägt und es ist ein Routineeingriff. Und trotzdem, das Leben ist, das ist ein Risiko. Und das war gut, darüber nachzudenken und zu wissen, wir sind in Gottes Hand geborgen.
Amen.
Während dieser Zeit, und da nahm ich doch einige während dieser Zeit in St. Peter-Ording einige Spaziergänge, auch mit Angela zusammen, die hat mich zweimal dort besucht. Und diese Sandbank dort vor St. Peter-Ording, weiß nicht, ob ihr sie kennt, man geht ja erst einen Kilometer quasi diese Brücke entlang und dann kommt man auf diese Sandbank, da stehen die Stelzenhäuser. Und da fielen mir Leute ein, auf, die gar nicht als Menschen wahrnehmbar waren. Das waren nur schwarze Punkte, die sich bewegten. Und ich dachte, ich hätte ein Foto davon gemacht. Ich habe dann nur dieses Foto gefunden, was gar nicht so viel Weite ausdrückt und so viel Kleinheit des Menschen, wie das da der Fall ist. Aber wenn man diese Person, die nun zufällig auch noch ich, wegzoomen würde, würde immer mehr Sand und Wasser und Meer erscheinen und so ein kleiner Punkt. Ich dachte an die Größe der ganzen Erde und das Universum. 7 Milliarden Menschen ungefähr, sagt man, leben auf der Welt. Die größte Menschenansammlung, die man angucken kann, ist sicherlich bei Großdemonstrationen, wenn vielleicht 1 Million Menschen da sind. In Fußballstadien passen irgendwie 60.000, 70.000, vielleicht 80.000, weiß es nicht, gibt's bestimmt auch. 7 Milliarden Menschen sind auf der Welt und ich bin einer von denen. Du auch. Ein so ein kleines Ding und die Erde ist ja gemessen am Universum auch nur so ein kleines Teil. Je weiter man wegkommt, desto kleiner wird die Erde. Was ist der Mensch in diesem ganzen Kontext? Das ist meine Predigt heute. Wer bin ich denn in dem Ganzen? Hier können wir uns angucken, Auge zu Auge, wir sehen uns, nehmen uns wahr. Wir wissen auch, wenn wir medizinisch und überhaupt interessiert sind, wie wir gestrickt sind, wie kompliziert unser Körper ist. Unsere Seele, unsere Gedanken, wie alles zusammenhängt und funktioniert, das ist ein Universum für sich. Wer bin ich in diesem Ganzen, dieser ganzen Geschichte? Und was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Diese Frage hat der König und Liederdichter und Musiker David vor circa 3000 Jahren gestellt in zwei seiner Lieder. Psalm 8. Es steht, wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was ist des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Ich habe jetzt keinen Sternenhimmel mitgebracht, sondern einfach diese Bilder von dieser schönen Landschaft. Und man könnte das auch, oder ich könnte es sagen, wenn ich die Herrlichkeit und Schönheit deiner Schöpfung betrachte, das Licht, die Sonne, die Bäume, die Gräser, die herrliche Weite, das Wasser, die du erschaffen hast und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was ist schon des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Wo ist Gott? Wo lebt Gott? Wie lebt Gott? Wir können es nicht sehen, oder? Die Betrachtung der Schöpfung, und damals, vor 3000 Jahren, gab es noch keine Lichtverschmutzung. Das ist ja ein Begriff, der erst seit ein paar Jahrzehnten überhaupt aufgekommen ist, dass die Welt so hell geworden ist durch die Energie, die wir verbrauchen, um Licht zu erzeugen, dass die Nächte gar nicht mehr richtig dunkel sind. Und wenn jemand wie David, der war ja auch Hirte gewesen, nachts irgendwo mit den Schafen alleine war, dann war es stockdunkel. Und das, was die Welt um ihn herum beleuchtete, waren die Sterne und der Mond, wenn sie denn nicht bedeckt waren durch Wolken. Und diese Betrachtung der Schöpfung, dieser Weite des Alls, und je dunkler es ist, desto besser kann man hineinschauen, führte bei David zu dieser Frage nach der Verbindung zwischen Mensch und Gott. Offenbar war Gott für David ein Du. Er sprach ihn an und er hatte einen Namen für ihn, Yahweh, der Ich Bin, der Ich Bin. David spricht diesen Gott an, mit einem Du. Was bin ich? Was ist der Mensch, wenn ich das sehe, diese Herrlichkeit? Und er wusste, dass Gott sich um ihn kümmert. Warum? Warum macht er das? Warum kümmerst du dich um mich, Gott? Es ist gut, diese Frage einmal sich selber zu stellen. Und vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich habe mit Gott gar nichts im Hut. Ich weiß noch nicht mal, ob es ihn gibt. Dann könnte man fragen, könnte es sein, dass ein Gott mich sieht, mich wahrnimmt, sich um mich kümmern möchte? Kann es sein, dass das, wie es mir geht, kein Zufall ist, sondern ein Geschenk von dem lebendigen Gott? Vielleicht denkst du auch, so wie ich bin und was ich erlebe, kann ich nicht glauben, dass Gott an mir interessiert ist. Auch das sind ja Gedanken, die kann man haben. Ja, manchmal fühlt man sich so bescheiden und so unter Druck und so benachteiligt. Oder man denkt an seine eigenen Schwächen und denkt, wenn ein Gott existiert, warum sollte der etwas mit mir komischen Typen zu tun haben wollen? Auch das ist ja okay, das zu denken. Und irgendwie ja auch logisch, wenn man eine Vorstellung hat, dass es einen Gott gibt, der selber perfekt und heilig ist. Dieses hier gebrauchte Wort für Mensch bedeutet im Hebräischen Enosch. Oder heute sagen sie in Israel Anush. Anush ist eine Bezeichnung für einen Schwerstverletzten. Jemand, bei dem eigentlich alles kaputt ist. Ein Polytrauma vielleicht, ein polytraumatisierter Mensch. Durch einen Terroranschlag, was auch immer. Da ist Hopfen und Malz verloren und die Ärzte werden sich mühen müssen, um diesen Enosh, Anush, so wie sie es heute sagen, wieder irgendwie zusammenzuflicken. Oder man könnte auch etwas vorsichtiger ausgedrückt sagen, ein Menschenschwächling. Und wenn man das mal einfügt, könnte man sagen, was ist schon ein Menschenschwächling, ein kaputter Typ, dass du, Gott, dich um ihn kümmerst oder um sie kümmerst. Und dann kommt ein anderes Wort. Was ist schon der Sohn des Menschen? Ben Adam im Hebräischen. Ben, das kennen wir auch aus dem Arabischen, bedeutet Sohn. Adam ist das Wort für Mensch. Was ist schon der Ben Adam, dass du dich um ihn kümmerst? Interessanterweise ist in der hebräischen Sprache, in der ganzen Aufschreibung im Ersten Testament, Ben Adam immer auch eine Beschreibung für den Messias. Für diesen vollkommenen Menschen, der kommen sollte, um Israel zu retten und zu erlösen. Und dann geht es weiter in den nächsten Versen. Du hast ihn nur wenig, du hast ihn, den Menschen, nur wenig unter die Engel gestellt und krönst ihn mit Ehre und Pracht. Du lässt ihn herrschen über alles, was durch deine Hände entstand. Da wird so ein Kontrast dargestellt, dass der Mensch einerseits so ist, wie ich es auf dem OP-Tisch war, ja? Da ist was richtig kaputt und wenn mir keiner geholfen hätte, dann würde ich wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen leben können, aber irgendwann würde das Herz seinen Dienst aufgeben. Herzstillstand und Kreislaufstillstand, und dann würde ich sterben. Ein Menschenschwächling. Aber Gott kümmert sich und sagt, ich habe dir etwas anvertraut. Interessant, dass die Bibel da das weiter beschreibt, er hat ihn nur wenig unter, also Elohim ist eigentlich auch ein Wort für Gott, aber damit sind auch Engelswesen gemeint. Und der Mensch ist nur weniger gemacht als das. In der Schöpfungsgeschichte steht, dass Gott uns geschaffen hat nach seinem Bilde. Es ist schon interessant, wenn wir uns mal in dem Spiegel angucken und sagen, ja, bin ich so gemacht? Eine Sache in der Reha, ein Tipp von dem Therapeuten, der die Herzsportgruppe gemacht war, ein Tipp war, lächeln. Und das Lächeln nicht vergessen. Wir haben Sport gemacht, sind da hin und her gelaufen und ich glaube, Menschen, die krank sind, die lächeln nicht viel. Und der hat immer gesagt, Leute, ihr müsst diese Muskeln auch trainieren. Lächeln. Und wisst ihr, wenn mich eine Person anlächelt, das tut mir gut. Was ihr, ob ihr das kennt. Ja? Wenn meine Frau mich anlächelt, das ist super. Wenn sie meckert, ist es nicht so super. Aber stellt euch mal vor den Spiegel und lächelt euch an. Dann denke ich, bin ich denn bescheuert? Ist interessant, oder? Dass man das dann denkt. Eigentlich denkt man, man ist bescheuert oder weil man nicht lächelt, oder? Also es ist ein kleiner Ausflug jetzt. Aber dieses Lächeln, das wurde so ein geflügeltes Wort, wenn wir auch am Tisch saßen, wie auch immer. Und manchmal ist das Leben so ernst und dann sagt jemand, lächel doch. Ja? Lächel doch mal. Du machst Therapie und bewegst dich wieder und kannst dich wieder bewegen. Freu dich doch mal darüber. So hat er gar nicht gesagt, es ging nur um das Lächeln. Und Gott hat dich mit einem Lächeln auch geschaffen. Es gibt so ein schönes Lied von Johannes Hartel. Da geht's um das Lächeln Gottes über uns. Gott, könnt ihr euch vorstellen, dass Gott über dich lächelt? Wenn du ihm vertraust, wenn du mit ihm gehst, wenn du nachfragst, wenn du mit ihm in Verbindung bist. Gut, dann steht da, du lässt ihn herrschen über alles, was da durch seine Hand entstand. Da drin ist ja auch eine Berufung. Gott kümmert sich um uns. Gott sieht uns. Aber er gibt uns auch einen Auftrag. Und das hat auch damit zu tun, dass er uns sich selbst ähnlich gemacht hat. Und auch dieses, das, was ich sagte, von dieser Kunstfertigkeit der Ärzte, und das gibt's in allen anderen Berufen auch, diese Kunstfertigkeit ist auch etwas von diesem Auftrag, diese Schöpfung zu beherrschen. Ich weiß, und wir könnten lange drüber diskutieren, dass das auch missbraucht wird. Ja, aber unser Auftrag ist zu gestalten und Dinge wiederherzustellen, gut zu machen. Gottes Botschaft für dich darin ist, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, ich habe Interesse an dir und ich habe einen Auftrag für dich. Ich möchte das einmal beispielhaft machen an dem Stammvater Jakob, ein Mann, der hat gelebt, vor circa, also nach biblischer Zeitrechnung, vor circa 4000 Jahren, also 1000 Jahre noch. David hat ungefähr 1000 vor Christus gelebt und Jakob ungefähr 900 Jahre vor David. Das war ein spezieller Mensch, ein spezieller Typ. Und was fällt dir ein, was dieser Mann zu bieten hatte, wenn du über ihn nachdenkst? Schon im Mutterleib, es waren Zwillinge, im Bauch der Mutter kamen die zusammen gekämpft und die Mutter hat darunter gelitten, dass diese beiden Jungs da drin so viel Leben hatten. Und sie hat es so empfunden, als würden sie miteinander kämpfen. Ja. Einer von den beiden war Jakob. Und er wurde als Zweiter geboren, aber er wollte nicht viel später kommen als sein Bruder Esau und hielt sich an der Ferse fest. Und die beiden Typen waren total unterschiedlich. Esau war eher ein wilder Junge, der draußen rumlief und es lernte zu jagen und es liebte auch auf der Jagd zu sein. Und man könnte sagen, Jakob war eher häuslich. Vielleicht war er auch feinsinniger in seiner Art, gesitteter. Esau war Papas Liebling und als Grund wird genannt, weil der immer gutes Fleisch nach Hause brachte. Das war so lecker, das konnte er auch noch gut zubereiten. Ich weiß nicht, wer von euch gut grillt. Ja, grillen ist das eine, dann das für das Fleisch sorgen ist nochmal was anderes. Aber Jakob war eher zu Hause und Jakob war Mamas Liebling. Muttersöhnchen. Keine Ahnung, das habe ich jetzt mal so gesagt. Könnt ihr selber drüber nachdenken. Aber tatsächlich war Jakob Mamas Liebling. Und er war in einer Art und Weise schlau, die, ja, man könnte sagen, er war ein wenig eine linke Socke. Einmal hat er ein Gericht gekocht, ein Linsengericht gekocht, was offenbar so gut roch und überhaupt Wirkung auf seinen Bruder Esau machte, der von der Jagd zurückkam. Der war vielleicht 2-3 Tage unterwegs und hatte nichts Richtiges gegessen. Und dieser Duft von der Suppe zog ihm in die Nase. Und er wollte unbedingt sofort etwas essen. Also das war, wirkte so, als hätte dieser Hunger ihn fast krank gemacht. Weiß nicht, ob ihr das manchmal kennt. Wir kennen das ja heute nicht, weil wir dauernd essen und so viel haben zu essen. Aber der Esau war richtig, der hatte richtig Schmacht. Aber Esau war auch ein Typ, der ließ auch 5 gerade sein. Und Jakob wusste das. Und Jakob, der war Chef von diesem Suppentopf. Und er sagte, du kriegst sofort Suppe, wenn du mir schwörst, dass du das Erstgeburtsrecht an mich abtrittst. Das waren ja nur ein paar Minuten. Trotzdem, Erstgeburtsrecht war Erstgeburtsrecht. Und der Erstgeborene kam, wenn da nur 2 Kinder kamen, waren 2/3 von dem Erbe und der Rest ging an den anderen. Also der Jakob war schon schlau. Und Esau, so wie er war, sagte, ja, ist doch okay. Hauptsache, ich werde satt. Ihm war das gar nicht wichtig in dem Moment, dass sein Bruder ihn über den Tisch zieht. Und wer schon mal über den Tisch gezogen ist, weiß, was das später für Gefühle auslöst. Vielleicht freut man sich erstmal, weil man ja erstmal satt wird. Erstmal ging es dem Esau gut. Vielleicht hat er gut noch geschlafen und überhaupt. Und später merkt er, was sein Bruder mit ihm gemacht hat. Nicht wirklich freundlich, diese Beziehung zwischen den Geschwistern. Dann kam es dazu, als Isaak alt wurde, der Vater hat dann gesagt, Leute, ich bin jetzt blind geworden auch und ich werde bald sterben und ich möchte den Erstgeborenen segnen. Und für uns, ich weiß nicht, Armin, hast du vor, deine Kinder zu segnen, wenn du mal stirbst?
Habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
Interessant, ne?
Für den Anstoß.
Also wir sagen, was ist das schon? Was ist das schon, wenn hier eher im Gottesdienst gesegnet werdet? Was ist das schon, wenn jemand mit Handauflegung gesegnet werden wird nach der Taufe? Interessanterweise merken wir hier an dieser Geschichte, dieser Segen, der von diesem gläubigen Vater ausging, der hatte Gewicht.
Amen.
Man könnte sagen, ja, das ist so ein weicher Faktor. Der Vater sagt nochmal, dass er seinen Sohn liebt und was weiß ich auch immer. Aber hier ist es so, dass damit offensichtlich auch in dem damaligen Verständnis schon verbunden war, dass der vom Vater gesegnet wird als Erstgeborener, etwas bekommt, was überwältigend war. Ein immaterielles Erbe. Und wenn man das sich einmal durchliest, möchte ich euch einmal empfehlen, das ist irgendwie ab 1. Mose 25 aufwärts geht diese Geschichte mit Isaak und Jakob und Esau. Mit diesem Erstgeburtssegen war verbunden Gunst von Gott, Gelingen in dem, was er tut, Reichtum, reiche Ernten, Schutz und auch Macht oder Einfluss. Aus diesem Segen des glaubenden Vaters kam der Segen des lebendigen Gottes. Interessant. Dass Gott irgendwie vorhatte, dass dieser Vater diesen Segen weitergibt. Und der hatte konkrete Auswirkungen. Veranlasst hat diesen Betrug, den Jakob wiederum den zweiten Betrug an seinem Bruder ausübte, veranlasst hat ihn die Mutter, Rebekka. Kann viel über diese Familie nachdenken. Und warum steht sowas überhaupt in der Bibel? Also, was ist das für ein Buch, dass solche Leute unsere Vorbilder werden? Auch darüber darf man nachdenken. Die Mutter hatte das veranlasst, weil sie gehört hatte, dass der Vater zu dem Esau sagt, komm, geh jagen, wenn du wiederkommst mit einem schönen Braten, der mir schmeckt, der mir immer schon geschmeckt hat, was du machst, dann werde ich dich segnen. Und die Mutter hört das und sagt zu dem Jakob, du gehst jetzt hin holst ein Lämmlein, also das, was wie wild vielleicht wirkt. Und dann machen wir einen schönen Braten daraus, genauso wie Esau das macht. Und dann sagt der Jakob, ja, aber ich bin doch nicht Esau. Der Esau hatte so viele Haare und er nicht. Was machen wir da? Da hatte auch die Mutter einen Vorschlag und die haben Felle darum getan, so dass und irgendwie den, ach ja, und der hat die Kleider von dem Esau angezogen, damit er auch so riecht. Und das hat geklappt. Und dann wurde dieser Jakob vom Vater gesegnet. Und der Bruder kommt nach Hause mit seinem Reh oder was auch immer er gejagt hatte, bereitet das zu und kommt zum Vater und sagt, Vater, hier bin ich. Sagt der Vater, was ist denn? Hä? Ich habe doch schon jemanden gesegnet. Und Esau merkt, dass dieser Segen schon weg ist. Und er weint und fragt den Vater, hast du nicht noch für mich auch einen Segen? Und dieser Segen, den er bekam, der fiel sparsam aus, sage ich vorsichtig. Es war ein Segen des Kämpfens ums Überleben. War nichts, was man sich wünscht. Wirklich. Und da schwur der Esau, ich bringe meinen Bruder Jakob um. Das kriegte die Mutter wieder mit und veranlasst, dass Jakob flieht. Und sie macht es so geschickt, dass sie ihrem Mann sagt, dieser Esau, der hat doch schon zwei Frauen, Kanaaniterin, die passen nicht zu uns. Mit denen hatten sie richtig Stress, mit diesen Schwiegertöchtern. Schicke doch den Jakob dahin, wo ich herkomme, nach Haran. Und dann soll er sich da eine Frau suchen. Und dann kriegt Jakob den zweiten Segen vom Vater für diese Reise. Interessant. Und er geht los. Circa 900 Kilometer Fußweg nach Norden lagen vor Jakob. Man könnte denken, eigentlich war Esau der besser geeignete für so eine Tour, weil er doch dauernd draußen war und überhaupt. Aber man merkt, das waren so verschiedene Charakter. Man könnte vielleicht auch sagen, Gott hat sich jemand ausgesucht, der vom Charakter her noch, ja, ein bisschen besser zu Gottes Vision passte. Und tatsächlich hatte auch die Mutter ein Wort von Gott bekommen während der Schwangerschaft. Hat gesagt, der Jüngere wird dem Älteren dienen. Sie hat nämlich sich bei Gott beklagt, weil die Schwangerschaft so beschwerlich war, weil die Jungs so wild waren da in ihrem Bauch. Was soll das? Manchmal müssen wir Gott fragen, was soll das, wie es mir geht? Warum lässt du das zu? Und dann kann man sagen, das ist doch eine banale Sache, muss eine Frau aushalten. Nein, Rebekka hatte gefragt und das ist gut. Okay, Jakob zieht los, 900 Kilometer liegen vor ihm, weil er überleben wollte. Er wollte nicht umgebracht werden von seinem Bruder, der war der Stärkere. Aber das hatte er sich nicht ausgesucht. Was mag in ihm vorgegangen sein? Die schicken ihn weg, um eine Frau zu finden. Wird er überhaupt zurückkehren? Wenn er nicht zurückkehrt, ist sowieso alles verloren. Was soll das dann? Er hatte zwar den Segen des Vaters, hatte auch den Schwur seines Bruders, dass er das Erstgeburtsrecht hatte, dass er mehr erben sollte, aber wenn er nicht zurückkehrt, was soll das dann? Gut. Wo ist Gott? Kümmert sich Gott? Nach einem Tag Wanderung legte sich Jakob abends auf einen passenden Stein. Und mit Sicherheit hat auch er, so wie David, den Sternenhimmel betrachtet, bevor er dann eingeschlafen ist. Und wahrscheinlich hat er sich hinterfragt, was passiert hier überhaupt mit mir? Was mache ich überhaupt? Auch diese Fragen können wir uns ja auch immer mal stellen. Und das ist gut, sich diese Fragen zu stellen, die Situation, in der wir sind, gerade wenn wir Schwierigkeiten haben, zu reflektieren. Und das bei dieser verwirrenden Familiengeschichte. Jakob schläft ein und träumt einen starken Traum. Im Traum sah er einen Treppenaufgang, dessen Spitze bis an den Himmel reichte. Engel stiegen auf ihm hinauf und herab. Und auf einmal stand Jahwe, Gott selbst, über ihm und sagte, ich bin Jahwe, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Durch dich und deine Nachkommenschaft sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Und ich werde dir beistehen, ich beschütze dich überall, wo du hingehst und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich werde dich nicht verlassen und tue alles, was ich dir versprochen habe. Was ist passiert da denn? Jakob liegt dort in der Wildnis, irgendwo im unwegsamen Gelände und hat eine Gottesbegegnung, seine erste Gottesbegegnung. Er wird Gott nur vom Hörensagen gekannt haben, von den Geschichten von Abraham und von dem, was sein Vater Isaak mit Gott erlebt hat und von den Geschichten über die Schöpfung und alles. Das war ja drin in den Köpfen, das war noch nicht aufgeschrieben, aber es war quasi in dieser Sippe war das Teil offenbar der Erzählung. Und dann erwacht er und sagt tatsächlich, Jahwe ist an diesem Ort und ich habe es nicht gewusst. Tatsächlich, Jahwe ist an diesem Ort und ich habe es nicht gewusst. Am Freitagabend beobachteten Angela und ich, als wir auf unsere Enkeltochter warteten, so ein Himmelsobjekt. Nee, also es war die ISS, kam jemand dazu, sagt mal, guck mal, da oben fliegt die ISS. Die fliegt ja relativ schnell, hell beleuchtet. Und die zog dort vorbei. Und ihr kennt das von bestimmten Reportagen oder Filmen, dass manchmal Dinge aus dem Weltall herangezoomt werden. Da sieht man erstmal aus dem Universum die kleine Erde, die wird immer größer. Dann sieht man einen Kontinent. Dann sieht man bis hinein in ein Land. Und dann geht's immer weiter. Das machen sie ja so geschickt. Dann kannst du in den Hintergarten gucken und siehst die Leute da spielen. Oder arbeiten oder was auch immer ist. Stell dir vor, du sitzt in der ISS, fliegst herum und dann guckst du, wo ist denn mein Zuhause? Was macht denn mein Mann, meine Frau, meine Kinder? Vielleicht hast du sogar so eine Art Smartphone, du kannst sie anrufen. Ist ja heute möglich, zu kommunizieren. Man könnte sich quasi besuchen, obwohl man, wie hoch fliegen die? 6 Meter, glaube ich, oder 36 Kilometer? Keine Ahnung. Weiß das jemand, wie hoch die IS fliegt? Ich hab's nicht gewusst. Also Flugzeuge fliegen irgendwie 10 bis 12 Kilometer hoch. Gut. Und Gott kommt und schaut nach diesem Jakob, der da liegt. Da ist eine Treppe, da ist viel Verkehr drauf. Die Engel gehen rauf und runter. Was machen sie denn da? Jakob beobachtet das alles. Engel werden ja in der Bibel als dienstbare Geister beschrieben. 408 Kilometer. Nee. Okay, also 408 Kilometer. Also von hier bis Dortmund oder so, oder? Und das einmal hoch, ja genau. Gut, danke. Gott kommt und besucht diesen Jakob. In seiner Einsamkeit. Da sind die Engel, die ihn besuchen. Und da ist Gott und besucht ihn. Und gibt ihm noch einen Segen, redet mit ihm. Und er weiß genau, das ist Gott, der stellt sich ihm ja auch vor. Jemand, von dem er nur vom Hörensagen wusste. Wer ist denn dieser Jakob, dass Gott selbst zu ihm kommt? Oha.
Achtung.
Okay. Also in 3,5 Stunden einmal rum.
Cool.
Gut. Okay. Also manchmal fragen wir uns ja, wie kann Gott auf alle Menschen Acht haben, ne? Also, und die Geschwindigkeit, einmal 1,5 Stunden alles angucken. Okay, lass uns doch mal zu Jakob gucken. Er ist der dritte Segen, den er bekommt. Und interessanterweise, die Tatsache, dass er da nun liegt, hat ja mit Schuld zu tun. Er liegt da ja nicht zufällig, weil es ein guter Gedanke war, von seinem Vater ihn nun loszuschicken, sich eine richtige, anständige Frau zu suchen. Nein, der Grund seiner Flucht war Schuld, Lüge, Betrug. Und in dieser Begegnung mit Gott wird diese Schuld nicht einmal erwähnt. Es ist wie eine Begnadigung, eine Zukunftsschau bekommt er. Eine Garantie für sich und seine Nachkommen, ein Versprechen. Und Jakob nimmt das alles auf und ist überwältigt. Für mich ist das ein gutes Beispiel, auch wie Gott mit unserer Schuld umgeht. Ja, wir können immer mit den Fingern auf andere zeigen und sagen, guck mal, was die alles gemacht haben. Und ich reg mich manchmal auf über Kleinigkeiten, da sagt meine Frau immer, lass das, du kannst dich gerne aufregen, aber nicht, wenn ich dabei bin. So, das können wir alles und doch wissen wir, dass wir selber doch auch nicht vollkommen sind, sondern oft ziemlich daneben sind mit dem, was wir machen, wie wir reden, wenn wir unsere Motive angucken, warum wir Dinge tun. Und Jakob, der wird es ja auch gewusst haben, denke ich mal, ein bisschen, dass er nicht so ein feiner Kerl ist. Und trotzdem begegnet Gott ihm. Es ist seine erste Gottesbegegnung, ein erstes Reden Gottes zu ihm. Und in diesem Traum wird ja deutlich, der Himmel ist nicht wirklich fern von der Erde. Es ist eine Treppe, geht rauf und runter. Natürlich ist es ein Traum, aber Gott und die Engel sind nicht weit weg und sie kommen zu uns. Gott macht deutlich, was auch immer in deinem Leben passiert, ich bin bei dir. Ich gehe mit. Ich habe dieses Lied zitiert, welch ein Freund ist unser Jesus, der auch sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann sagt Gott, ich gebe dir eine Zukunft. Auch dein Nachkommen gebe ich eine Zukunft. Und damit wird deutlich, da verändert sich für Jakob alles. In Zukunft wird er immer wissen, Gott ist mit ihm. In Zukunft wird er immer wissen, dass da ein Plan ist über seinem Leben. Dass er nicht sinnlos lebt, nicht zufällig. Tatsächlich bleibt er immer noch Jakob. Er bleibt Jakob. Trotzdem bekommt er später einen neuen Namen. Israel. Gotteskämpfer, jemand, der für Gott kämpft, für Gott einsteht. Insgesamt, das habe ich zumindest gezählt, erscheint Gott oder erscheinen Engel dem Jakob in seinem Leben 7-mal. Dazu kommt noch eine Begegnung, die der Laban hatte. Das war jemand, bei dem er gearbeitet hat, dort in Haran, wo Gott den gewarnt hat, dass er den nicht betrügt. Also interessanterweise, dass Gott den Laban, der auch ein Schlitzohr war, ermahnt, dass er ihn auch vernünftig und in Frieden ziehen lassen soll. Jakob liegt da, schwacht auf und erkennt, da wo ich bin jetzt, da ist Gott. Und er nimmt an, Gott war schon vorher da. Ich habe es nicht gewusst. Gott ist an diesem Ort und ich habe es nicht gewusst. Und ich möchte euch einmal fragen, wenn ihr an euer Leben denkt, ein paar Jahre zurückschaut, habt ihr Dinge erlebt, wo ihr im Nachhinein gemerkt habt, da hatte Gott seine Finger im Spiel. Das war nicht zufällig, was da passierte. Wir haben uns heute darüber unterhalten, wo auch dir, Angela, gleich ein paar Sachen eingefallen sind. Und wenn wir unser Leben Gott anvertraut haben, dann ist er immer da. Oft haben wir uns daran gewöhnt, dass vieles einfach gut geht. Aber manchmal ist es so, dass Gott uns erinnert und sagt, das, was du da und da passiert, das war kein Zufall. Das war nicht normal, sondern da ist meine Hand im Spiel. Wem fällt was ein von euch? Jeko, okay. Möchtest du was erzählen?
Ja, kann ich
machen. Komm, du kannst es den Leuten aber zumuten.
Ja, doch. Da war ich nicht mal gläubig und wollte vom Glauben auch überhaupt nichts wissen. Und stimmt, ich habe es in einer anderen Predigt schon mal erzählt. Und da hatte mich mein damaliger Lehrer auf der Wirtschaftsschule gefragt, was möchtest du denn mal arbeiten? Und ich, irgendwas mit Grafik und Computer oder so, aber damals gab es das so noch nicht, so diese Verbindung mit Grafik und Computers. Gab es so in dieser Form wie heute noch nicht. Und dann war ich beim Arbeitsamt damals, wie hieß denn das? Das Bildungsinformationszentrum hieß das damals. Dann konnte man sich dann so Videos angucken. Und da war ich in Hamburg gewesen und mein Vater hatte sein Geschäft in der City gehabt. Und dann musste ich dann vom Arbeitsamt dann über so eine Eisenbahnbrücke rüber und ich war so demotiviert, weil ich nicht das gefunden habe, was ja ich eigentlich machen wollte. Und dann kam so diese eine Stimme, diese negative Stimme, was hat denn das überhaupt noch alles für einen Sinn? Da ist doch die Brücke, dann kannst du doch eigentlich auch runterspringen, weil du hast keine Perspektive mehr in deinem Leben, weil du kannst nicht das machen, was du eigentlich machen möchtest. Und da habe ich auch richtig gemerkt, wie mich das so runtergezogen hatte, dieser Gedanke, und wo ich mich bildlich halt schon gesehen hatte, dass ich dann das machen würde. Und dann kam aber, jetzt im Nachhinein weiß ich das halt, Gott in mein Leben hinein, der dann gesprochen hat, hey, du wirst noch gebraucht. Und es war so eine Wärme, so ein Frieden innen drin, die mich praktisch aus diesem Dunklen wieder rausgezogen hat. Und ich bin mein Leben weitergegangen. Aber als Nicht-Christ, das hat noch, ich glaube, 7, 8 Jahre gedauert, bis ich dann wirklich zu Gott gefunden hatte. Aber da sehe ich auch ein Gottes Eingreifen in mein Leben, obwohl ich noch nicht mal Kontakt so wirklich, bewusst mit ihm Gemeinschaft hatte.
Danke, ja. Danke. Da warst du wie Jakob. Ich glaube, als Jakob damals auch noch keinen Kontakt zu Gott hatte. Er wusste das alles und irgendwie gab es vielleicht Gebete, die man gebetet hat. Aber da veränderte sich sein Leben mit dieser Begegnung. Ja, vielleicht denkt ihr heute drüber nach, vielleicht redet ihr gleich bei der Gemeinschaft über die Dinge, über die Begebenheiten, die ihr gehabt habt mit Gott, wo er euer Leben verändert hat, wo er eingegriffen hat. Ich glaube, ihr wärt nicht hier, wenn es nicht so wäre. So, gut. Heute ist der erste Advent und Dirk hat das schon gesagt, wir bereiten uns auf einen Besuch vor. Und Gott ist kein Traum, sondern er ist Realität. Und wenn wir denken, Advent ist die Vorbereitung auf eine Geburt, dann ist die Realität noch verborgen. Gott kommt die Treppe herunter. Kommt die Treppe herunter. Vielleicht schläfst du noch und weißt gar nicht, was passiert. Aber Advent ist so ein Bild für diese Treppe. Gott begibt sich auf den Weg zu uns. Und ich habe erzählt, dass dieser Enosch, dieses Wesen, ein schwaches, hilfloses Menschlein ist. Krank und kaputt. Und dieser Gott wird selbst ein kleines Kind. Er ist ein Embryo, verletzlich. Und dann wird er geboren, abhängig von den Menschen um ihn herum. Das Versprechen Gottes um Erlösung ist in diesem kleinen Kind. Verborgen, es ist noch verborgen. Aber Gott kommt und besucht uns. Das ist ein Gedanke, den ich richtig schön mitgenommen habe von dieser Treppe, die ihr da seht. Die Treppe habe ich geschenkt gekriegt als ein Kunstwerk zu meiner Ordination vor ein paar Jahren. Und die hat mich jetzt so angesprochen, weil dieses Gold da drin auch Leben ausdrückt. Reiches Leben, ein wertvolles Leben. Und obwohl wir jetzt nicht materiell reich sind, habe ich schon gedacht, auch während dieser Krankheitszeit, diese Wochen, was für ein reicher Mann bin ich, dass ich so gute, freundschaftliche Beziehungen zu vielen Menschen habe. Etwas, was Gott geschenkt hat. Und ich habe auch eine Beziehung zu diesem Gott, der mich besucht hat. Und das ist so, so schön. Aber dieser Jesus, dieser Ben Adam, er kommt hierher auf diese Welt. Und interessanterweise heißt es auch von ihm, dass die meisten ihn nicht erkannt haben. Und die ihn erkannt haben, es gibt ja diese Geschichte von Philippus, der den Nathanael ruft und sagt, wir haben den Messias gefunden. Hä? Wo kommt der denn her? Aus Nazareth. Hä? Aus Nazareth kann nichts Gutes kommen. Das ist so ähnlich, als wenn ich sage, da kommt ein großer Missionar von St. Pauli. Oder weiß ich, was ihr hier in Ratzeburg für Ecken habt. Da wohnt man nicht, da lebt man nicht. Wenn man daher kommt, ist man nichts. Und dann lernt Nathanael Jesus kennen. Und er sagt, bevor ich schon zu dir kam, sah ich, dass du da und da sitzt und das machst. Und er sagt zu ihm, und sie verstanden sofort, was er meinte, ich versichere euch, ihr werdet den Himmel offen sehen, die Engel Gottes werden vom Menschensohn zum Himmel aufsteigen und wieder zu ihm herabkommen. Jetzt sehen wir diese Treppe, diese Jakobstreppe. Es ist keine Leiter, wir sprechen immer von einer Leiter, aber das Wort, was dort dieses Gebilde beschreibt, das hebräische Wort, ist eher eine breite Treppe, die hochführt zu einem großen Gebäude. Und Jesus zitiert letztlich dieses Geschehen von Jakob und sagt, ihr werdet das sehen, wie Engel kommen. Und das kann man verbinden mit all dem Wunderbaren, was Jesus getan hat. Die Engel haben ihm gedient, sind rauf und runter gegangen zum Vater. War so eine Verbindung, die war unsichtbar. Und trotzdem war es für die Jünger dann deutlich, als Jesus da aktiv wurde. Ja, was heißt Advent? Ich habe geschrieben, ich wünsche euch eine frohe und besinnliche Adventszeit mit vielen Gottesbegegnungen. Er sieht dich und kümmert sich. könnte auch sagen, du Mensch oder du Menschlein. Du Enosch bist dem Yahweh wichtig. Du bist ihm so viel wert. Und es ist gut, sich das immer wieder deutlich zu machen. Man kann innerlich aufstehen, wenn man weiß, ich bin jemandem etwas wert. Das tut gut. Und es ist nicht nur ein Mensch, von dem ich rede, dem du viel wert bist, sondern es ist Gott selbst, der dich kennt, der dich geschaffen hat. Dieser Gott Jakobs, er kommt zu dir durch den Messias Jesus. Und das ist ja die Einladung zum Glauben, die ich heute habe. Für die, die schon glauben, aber auch für die, die noch zweifeln. Eine Einladung zum Glauben, dass da ein Gott ist, der sich kümmert, der dich sieht, der Schuld vergibt, der Hoffnung und Zukunft bringt. In 24 Tagen werden wir die Geburt Jesu feiern. Aber wir wissen auch, heute ist er der Auferstandene. Er ist der König, der regiert und der aber genau weiß, wie es uns geht, weil er selber Mensch war, weil er ganz schwach, ganz kaputt war. Und er ruft uns heraus aus dieser Schwäche, aus der Niedergeschlagenheit und gibt uns neue Autorität und Verantwortung. Vielleicht bist du eher alt und denkst, was kann ich noch machen? Ja, du hast aber auch noch einen Weg vor dir, der vielleicht nicht leicht wird. Der Weg des Altwerdens, wie heißt das, ist nichts für Feiglinge, sagte jemand. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Aber auch da zu wissen, ich habe einen Freund, der geht mit. Ja, der geht mit. Und wenn ihr auch im Alter noch lächeln könnt, wie schön wäre das. Und anderen Leuten, die in eurer Lage sind, ein Lächeln schenken könnt. Diese Verantwortung haben wir. Und Gott vertraut uns das an und sagt, ich bin mit dir. Ich bete einmal. Vater im Himmel, ich danke dir für deinen Besuch hier auf der Erde. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Danke, dass du an uns denkst. Herr, und wir beten dich an als den, der uns liebt, der uns geschaffen hat, in diese wunderbare Welt gesetzt hat, die so viel größer ist, das ganze All, als diese Welt nur. Und all das hast du für uns gemacht. Aber auch als eine Möglichkeit, dich zu erkennen, darüber nachzudenken, wie groß du bist. Ich bete, dass du jeden jetzt segnest und erfüllst mit diesem Vertrauen, dass du es gut machst. Danke für deine liebevolle Gegenwart. Amen.